sind doch einige gekommen, mehr als erwartet bei dem Thema. Ich will mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Weißbach. Ich arbeite für eine Firma mit drei Buchstaben. Eigentlich nicht direkt. Also nicht für die, die links unten steht, sondern für eine IBM-Tochter hier mit Sitz in Chemnitz, IT Services. Und dann eben für die Firma mit den drei Buchstaben, die im letzten Jahrhundert ja berühmt-berüchtigt für Rechnertechnik und Großrechnertechnik war, arbeite ich dort im Bereich hochverfügbare Webserver oder hochverfügbare Server an sich, Linux-Bereich und High-Performance-Cluster. Letzteres verstärkt halt im Intel-Bereich so die großen Webserver-Farmen oder Compute-Cluster, kennt ja vielleicht auch jeder mal irgendwo. Zum Thema Linux.com. Ich dachte mir, so einen kleinen Überblick zu geben, was momentan im Linux-Umfeld hinsichtlich Hochverfügbarkeit möglich ist, gängig ist, kann nicht schaden. Es soll also kein technisch tiefgehender Vortrag sein, weil dann halt auch die Hardware zum Demonstrieren ein bisschen fehlt. Aber so die grundlegenden Sachen will ich einfach mal so als Überblick geben. Der Vortrag wird auch nicht ganz 50 Minuten sein. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Zur Agenda. Als erstes logischerweise mal eine Abgrenzung, worum geht es mir eigentlich jetzt in dem Vortrag, beziehungsweise mit Hochverfügbarkeit. Was kann mir die Hardware in gewisser Maße abnehmen, wobei da die Kundenmeinungen auch ein bisschen auseinandergehen. Erzähle ich vielleicht noch ein paar Anekdoten dazu. Dann eben die Frage, wieso reicht mir das nicht aus? Was bräuchte ich an Software und wie könnte so ein typisches Anwendungsszenario aussehen? Ich glaube, das, ja, man kann es noch lesen. Wenn man mit dem Kunden um Cluster redet, dann kommen so Stilblüten zutage, auch von meinen Kollegen teilweise. Ich möchte eine Datenbank, Oracle zum Beispiel, auf einen High-Performance-Cluster verlegen. Wozu dieses? Also sprich, die Abgrenzung der Cluster-Technologien untereinander ist recht wichtig. Ich denke, es gibt drei mögliche Ausprägungen davon. Erstmal die High-Performance-Cluster, die eben aus vielen gleichartigen Maschinen bestehen und über Hochgeschwindigkeitskommunikationsnetze, Myrinet oder Co. eben dazu gedacht sind, Aufgaben, rechenintensive Aufgaben zu lösen, Crashtest-Simulationen und Co. Ist in gewisser Weise auch eine Form von Hochverfügbarkeit, weil die Komponenten, die da verwandt werden und die Software, die zum Rechnen dann genutzt wird, insofern hochverfügbar sind, dass wenn ein Knoten ausfällt von 1000 Stück zum Beispiel, trotzdem die Simulation noch zum Ende gebracht werden kann. Kann man ein bisschen als Hochverfügbarkeit sehen. Das Zweite, was gemeinhin mit der klassischen Hochverfügbarkeit verwechselt wird, sind die Serverfarmen. Ich glaube, das ist so der größte Ansatz oder die größte Verbreitung, die man momentan hat im ISP-Markt. Kunde hat 3, 4, 5 Webserver aus Gründen wie zum Beispiel Lastverteilung und realisiert das mit dem vorgelagerten Load Balancer zum Beispiel. Entweder in Hardware, von Cisco gibt es da zum Beispiel Komponenten oder eben über Software. Jetzt hier im IBM-Fall zum Beispiel dieser IBM-Direktor und Edge-Server. Das soll aber nicht Gegenstand meines Vortrags jetzt hier sein, sondern ich möchte wirklich über hochverfügbare Cluster reden. High-Availability-Cluster, das heißt Knoten oder Systeme aus 2 und mehr Knoten und einer Anwendung on top, um eben zu erreichen, und hier steht das halt, was man eigentlich unter High Availability versteht, diesen Dienst dann eben mit 99, und so viele 9 wie möglich Verfügbarkeit zur Verfügung zu stellen. Ich habe mal jetzt hier eine Tabelle kopiert, die zeigt, was in der freien Wirtschaft eine Stunde Ausfall eines Rechnersystems, also sicherlich eines zentralen Systems, bedeutet. Im Financial-Sektor, sprich Banken und Versicherungen, reden wir da über 6,5 Millionen US-Dollar. Eine Stunde Rechnerausfall. Staffelt sich dann natürlich dann logischerweise so Retail oder Manufacturing, geht dann bis, jetzt ist hier ein Wert von 69 Kilo Dollar, also doch schon Größenordnung, die es auch rechtfertigen, um das mal vorzugreifen, in so einer Größenordnung Hardware zu investieren. Weil oftmals glaubt man, dass man Hochverfügbarkeit zum Nulltarif kriegt. Das ist aber nicht so. Und vor allen Dingen ist mein PDF-Dokument ziemlich zerrissen, was die Überschriften angeht. Wie gesagt, ich arbeite momentan im IBM-Labor in Böblingen, auch dieser Keimzelle von dem Linux auf Großrechnern. Vielleicht hat der eine oder andere heute den Vortrag von meinem Kollegen gesehen. Und das ist natürlich die klassischste Architektur hinsichtlich Hardware-Hochverfügbarkeit. Ein Großrechnersystem besteht, mal abgesehen von dem CPU-Kern, 16 CPUs, allerhand Kryptoprozessoren, bisschen Level Cache und diverseste Kühlaggregate, früher Wasserkühlung, jetzt Luftkühlung, aus einer Menge Speicher, aus einer Menge I/O-Kanäle. Und die aber im Microcode-Level so organisiert, dass ein Ausfall der Hardware gegenüber des Betriebssystems nach oben hin komplett abgefangen wird. Also Sie können da theoretisch RAM-Module online tauschen, Sie können da ja, Platten sowieso, ich meine, das ist klassisch RAID, aber auch wenn ein I/O-Controller ausfällt, wird transparent ausgetauscht. Das heißt, hier an der Stelle rede ich von einem System, Mainframe, was mit 99,999% Hochverfügbarkeit in Hardware kommt. Was gehört sonst noch zur Hardware? Wie gesagt, Hochverfügbarkeitscluster im klassischen Unix-Sinn, dezentralen Sinn, sind meistens Systeme mit zwei oder mehr Knoten, also oftmals zwei und kaum über, sage ich mal, 5 oder 10. Warum das so ist, komme ich dann noch dazu. Als Infrastruktur hardwareseitig brauchen wir serielle Heartbeat-Verbindungen, Verbindungen, um prüfen zu können, lebt das andere System noch, lebt es nicht mehr. Und genauso gut das gleiche nochmal in TCP/IP gehalten. Ich habe noch eine Übersichtsgrafik, die kommt dann gleich im Anschluss. Dann Hardware, die mir Funktionalitäten bietet, wie diese Stonish-Funktion. Es sind im Allgemeinen schaltbare USVs oder jetzt bei der IBM-Technik Intel-Pizza-Boxen, die ich zum Beispiel recht oft einsetze in dem Umfang oder in dem Fall Service-Prozessoren Onboard, die mir gestatten, die Maschine ein- und auszuschalten über ein getrenntes Service-Netzwerk. Was dazu gehört, ist natürlich die gesunde Basis, sprich RAID-Systeme, im Falle AEX und Linux dann Logical Volume Manager, günstigerweise replizierte Dateisysteme oder verteilte Dateisysteme, je nach Anwendungsfall. Das kann recht billig sein, das kann beliebig teuer werden, speziell wenn es um verteilte Dateisysteme geht. Ich meine, auf der einen Seite OpenAFS gibt es als verteiltes Dateisystem als Open Source. GBFS zum Beispiel ist ein verteiltes System, eigentlich ein Multimedia-File-System, was man auch für Cluster einsetzen kann, besteht aus mehreren Serverknoten, N Clients, die da zugreifen auf das File-System, und das ist aber so transparent und repliziert, dass wirklich ein Ausfall von einem Server Null-Effekt, Performance-Effekt natürlich noch schon, hinsichtlich Verfügbarkeit des File-Systems hat. Was man jetzt im Intel-Fall, im Linux-Fall recht oft einsetzt, sind Shared Storage Komponenten, und zwar um dazu zu kommen, dass ein Knoten, ein Filesystem oder zwei Knoten ein geschertes Filesystem zugreifen können, nicht gleichzeitig im Allgemeinen, aber dennoch so, dass ich eben entweder von einem Knoten oder von einem anderen Knoten auf dieses Subsystem, Speichersubsystem zugreifen kann. Es ist nicht ganz einfach. Es gibt beim SCSI-Bus das Problem, wenn zwei Controller, sprich Initiatoren, auf den gleichen Storage zugreifen oder überhaupt an dem Bus arbeiten, dann muss man sich einige Gedanken machen und das unterstützt auch nicht jede Hardware. Was wesentlich günstiger, aber leider dummerweise eben auch recht teuer ist, sind die Fiber-Channel-Varianten, sprich wenn man dann ein Storage-Netzwerk in SAN hat. Das ist so die Hardware, aus der man einen hochverfügbaren Cluster kochen kann. Man braucht nicht immer alles, es muss auch nicht immer alles teuer sein, aber von den 3-4 Funktionen, die jetzt hier im oberen Bereich stehen, braucht man mindestens eins pro Punkt. Wie gesagt, IBM Großrechner sind ein gutes Beispiel für so eine Geschichte. Sie haben 99,99% Verfügbarkeit, aber warum reicht das nicht? Warum reicht mir es nicht aus, dass eben die Hardware mir diese Hochverfügbarkeit abnimmt? Für die Hardware gilt es. Die Hardware ist online austauschbar, aber das Betriebssystem, was on top läuft, stürzt gelegentlich ab. Linux macht das recht selten, andere Betriebssysteme ein bisschen öfter. Das Netzwerk, das drumherum ist, hat manchmal auch einen Ausfall. Was aber viel öfters vorkommt, öfters als man glaubt, ist, dass die Anwendung, die innerhalb des Linux-Systems läuft, irgendwelche Probleme verursacht. Oder ich aufgrund von Wartung, Service, ein Patch einspielen muss auf einen der Knoten. Sprich, ich muss auf der einen Seite die Anwendung runterfahren, verlagern. Das sind so Szenarien, die es notwendig machen, dass ich mich auch, oder dass ich mir auch Gedanken mache, wie bekomme ich die Software stabil, sicher, hochverfügbar. Geht also hier an der Stelle Hand in Hand. Und eine Hardware, die verfügbar ist, ist kein Garant dafür, dass ich einen Cluster habe. Jetzt nochmal zu dieser Anekdote. Was heißt Anekdote? Landläufige Kundenmeinung. Ich war jetzt vorige Woche wieder in München beim Kunden aus dem Finance-Bereich, also war eine Bank. Die waren der Meinung, Kosten sparen zu müssen, wie jeder eigentlich momentan. Und wollte von mir ein Design haben für einen Intel-basierenden, Linux-basierenden Cluster auf Dell-PCs. Und zwar, bitteschön, IDE-Systeme, ohne RAID, schaltbare USV brauchen wir nicht, warum, macht ja alles die Anwendung. Also gerade das krasse Gegenteil von dem, was ich gerade gepredigt habe. Wenn man eine Hochverfügbarkeitslösung aufbaut, sollte man möglichst viel in Hardware realisieren. Erstens das, was der Geldbeutel hergibt, ist klar, das setzt manchmal Grenzen. Aber alles das, was Hardware redundant ist, auch redundante Netzteile, redundante Netzwerkkarten, redundanter Storage oder RAID-Systeme, nimmt mir Probleme ab, die ich dann später vielleicht in Software lösen müsste. Da kommen wir jetzt zur Software. Ich sagte schon, so ein Cluster funktioniert im Prinzip so, dass zwei Knoten sich gegenseitig kontrollieren, überprüfen, ob die Anwendung bzw. vielmehr der Service auf dem anderen Knoten noch verfügbar ist. Wichtigste Komponente in dem ganzen Konstrukt ist sicherlich diese Heartbeat- und Management-Software. Das hat noch nichts mit der Anwendung zu tun, die dann on top hochverfügbar gemacht werden soll. Ich habe es jetzt mal hier so ein bisschen einfach hingeschrieben, so mit Ping-Pong. Was anders ist es eigentlich nicht, was diese Heartbeat-Verbindung macht. sowohl über eine serielle Verbindung, also Crossover-Kabel, beziehungsweise über eine TCP-IP-Verbindung, zum Beispiel mit dem klassischen Ethernet-Crossover. Also es ist eine Verbindung, über die ja so eine Art Ping-Pong gespielt wird, immer von einem Rechner zum anderen und aus der anderen Richtung genauso. Hallo, lebst du noch, ist da die große Frage. Wenn nein, dann liegt entweder ein Netzwerkfehler vor, der Rechner ist runtergefahren, die Gegenstelle und so weiter. Das muss halt dann irgendwo die Logik dieser HA-Software ermitteln. Weil es ist speziell im Intel-Bereich, im Linux-Bereich leider nicht so, dass die Hardware den Fehler meldet. Wenn zum Beispiel eine Netzkarte ausfällt, na gut, ein Netzwerkausfall ist vielleicht der krasseste Beispiel. Sagen wir mal, wenn jemand aus Unachtsamkeit, sollte im Rechenzentrum nicht passieren, das Netzkabel zieht von einem dieser Clusterknoten, dann merkt der Device-Treiber im Linux relativ schnell, sprich der Kernel-Treiber, Link down. Das habt ihr auch irgendwo im Syslog vielleicht schon mal gesehen. Dummerweise ist es aber so, dass diese Event, Link down, nicht irgendwie durch eine API nach oben gegeben wird und irgendwie gemonitort werden kann. Noch nicht, wohlgemerkt. Das heißt, die HA-Software ist darauf angewiesen, auch mit dem Ping nach außen in regelmäßigen Abständen zu ermitteln, habe ich noch meine Netzwerkfunktionalität? Kann ich noch zum Beispiel den Gateway anpingen nach außen? Oder ist diese Verbindung gestört? Das ist also eher ein Verfahren Try and Error, als wie aktives Reagieren auf einen Event, der eingetreten ist. Das ist ein Problem. Was es da für Möglichkeiten gibt, es zu verbessern, komme ich dann am Anschluss noch. Neben dieser Heartbeat-Funktionalität gibt es dann eben diese Funktionalität, die dieses ganze System am Leben erhält. Das sind im Allgemeinen Skripte. Drei werden meistens vorgefunden werden oder einer, der eben mit drei Optionen gestartet werden kann. Ein Skript, der den Dienst als solchen, zum Beispiel den Webserver, hochstartet. Einen, der den wieder anhält, sauber anhält. Und einen, der eine Diagnose macht. Im einfachsten Fall ist es ein Shell-Skript, der als Return-Wert 0 liefert, wenn der Apache-Server noch läuft und der, was weiß ich, 1 oder irgendeinen speziellen Code liefert, wenn eben der Webserver nicht mehr erreichbar ist. Auf Basis dieser Informationen wird dann diese HA-Software on top entscheiden, oh, ich muss den Dienst verlagern, ich habe ein Problem, wie auch immer. Software, die dafür in Frage käme, wäre einerseits Open Source Pakete. Ich habe jetzt hier mal Linux Virtual Server hingeschrieben. Ist eigentlich genauso wie das vierte Beispiel, dieser Red Hat Piranha, ein Load Balancer, also eher für Webserverform mit so einem Dispatching-Mechanismus. Bietet mir aber schon trotzdem die Möglichkeit, da in Sachen Hochverfügbarkeit einige Funktionen abzubilden. Diese www.linuxha.org Seite ist mehr oder weniger als zentrale Anlaufstelle für Linux-Hochverfügbarkeit, Open-Source-Hochverfügbarkeit zu sehen. Da sind auch die ganzen Prinzipien, wie so ein Cluster funktioniert, nochmal gut beschrieben. Und da gibt es auch, Puzzlesteine, aus denen man sich ein komplettes HA-System bauen kann, voll funktionsfähiges HA-System bauen könnte. Zum Beispiel diese Heartbeat-Geschichten oder so ein Netzwerk-Monitoring und sowas. Aber eben nichts Komplettes. Es ist kein Produkt oder Softwarepaket, Linux-Hochverfügbarkeit in Open Source, was man sofort installieren kann. Ganz im Gegensatz zu diesem SGI Linux Failsafe. SGI hat auf den IRIX Indigo oder IRIX System eine HA-Software, die sie mit SUSE oder in Zusammenarbeit mit SUSE für Linux portiert haben. Ist ein Open Source Projekt der SGI. Frei verfügbar, funktionsfähig. Hat im kommerziellen Umfeld, dort wo ich es halt immer leider einsetzen muss, das Problem, dass es ohne Administrationsfrontend kommt. Also das wäre wirklich Script-based, sehr tief unten. Wer jetzt in einem kleinen Unternehmen einen HA-Server aufbauen soll, dafür, sage ich mal, mehr Geld für die Hardware ausgeben will und dann aber bei der Software vielleicht auf Open Source geht, der kann damit glücklich werden. Ich warne aber davor, es ist sehr aufwendig und man muss einen sehr tiefen Einblick haben in die Software. Also es ist sehr aufwendig, das dann from scratch über mehrere Stufen aufzusetzen. Aber es ist möglich. Es gibt natürlich auch eine Menge kommerzieller Produkte, die ihre Vorteile haben. Speziell wenn man das bei Kunden einsetzt, wie ich das mache. Die IBM hat sich entschieden, da hier mit zwei Herstellern enger zusammenzuarbeiten. Das ist einmal SteelEye Livekeeper oder SteelEye Incorporation ist die Firma, Livekeeper das Produkt, beziehungsweise von Mission Critical, Mission Critical Linux heißen hier eigentlich komplett, dieser Convolo Cluster. Beides kommerzielle Produkte, beides ihren Preis, kommen aber mit einer relativ automatisierten Installation, mit dem grafischen Frontend im Livekeeper-Fall, mit dem textmenübasierenden, aber recht intelligenten Frontend bei Convolo Cluster und sind eben schon auf den kommerziellen Einsatz ausgerichtet, ohne Frage. Die Sache, die man halt immer im Auge haben muss, sowohl wenn man sich das im eigenen Haus installiert, als auch vielleicht im Auftrag bei irgendeinem Kunden dann später mal. HA-Lösungen sind zentrale Lösungen, die müssen funktionieren. Wer garantiert mir, dass das funktioniert? Beziehungsweise, wen kann ich ansprechen, wenn es denen nicht funktioniert? Das ist diese typische Open Source versus Commercial Product Diskussion. Ich bin eigentlich zum Glück auch innerhalb der IBM in einem Team, die 99% oder 95% mit Open Source implementieren. Aber hier in dem Fall tue ich mich schwer, bei Kunden durchsetzen zu können, das in Open Source zu realisieren. Ist leider so. Da geht es um Fragen wie Support, da geht es um Fragen wie Garantie, da geht es um Fragen wie, welche Garantie bekomme ich in Problem X innerhalb einer Zeiteinheit Y gefixt zu bekommen. Ja, und es ist leider so, dass man im kommerziellen Umfeld auch mit den besten Pro-Open-Source-Argumenten dort auf Granit stößt, speziell in dem Bereich. Ist leider so. Jetzt hat es mein PDF wieder zerrissen. Sehr schön. Das habe ich jetzt schon mal kurz angedeutet. Also Prinzip ist folgendes, gegenseitige Kontrolle der Knoten. Es gibt keine steuernde Instanz, die noch darüber stehen würde, sondern die im Zwei-Knoten-Fall kontrollieren sich gegenseitig, was auch diese Entscheidungslogik ein bisschen tricky macht, weil es nicht immer eindeutig ist, welcher der beiden Knoten jetzt ausgefallen ist. Wenn ein Netzwerk dazwischen ausfällt, ist nicht gesagt, welcher der Knoten noch Verbindung zum Netzwerk hat, zum öffentlichen Produktivnetz. Da müssen halt dann verschiedenste Tests gemacht werden und eher mit einer iterativen Try and Error herausgefunden werden, welcher der Knoten denn wirklich noch produktiv einsetzbar ist und dann die Anwendung von dem nicht produktiven mehr umziehen muss. Im Allgemeinen werden in dieser Software Ressourcenhierarchien implementiert, das heißt, ein Webserver, zum Beispiel Apache, ist abhängig von einer virtuellen IP-Adresse, die dann jeweils mit dem aktiven System verbunden wird. Der Webserver, weil es zum Beispiel ein LAMP-System ist mit PHP, ist noch abhängig von einer Datenbank. Die Datenbank liegt irgendwo auf dem Filesystem, sprich im gesharten Filesystem, was im Fehlerfall damit umziehen muss. Und das Filesystem liegt auf einer Disk, also auf einer Platte, auf einer gesharten Platte. Es gibt zwei Aktionen, die eintreten können. Entweder es gibt einen Administrator, der entscheidet, okay, ich muss jetzt da drüben mal einen Patch einspielen, also durch die Software umverlagern. Ich muss vielleicht den einen Knoten mal runterfahren, durchstarten oder wie auch immer. Sprich, der Administrator entscheidet, okay, ich will jetzt mal die Anwendung verlagern. Das geht recht einfach, weil es ja ist ja an sich kein Fehlerzustand. Die Ressource-Hierarchie wird von oben nach unten abgebaut. Sprich, der Webserver wird angehalten auf dem Knoten Die IP-Adresse wird freigegeben. Im gleichen Atemzug kann der auf der anderen Seite die IP-Adresse schon wieder aktivieren. Die Datenbank wird gestoppt, das Filesystem wird freigegeben. Im Shared-File ist das nicht ganz einfach. Die Disk wird freigegeben und im anderen System wird ein SCSI-Scan gemacht, wird sich das SCSI-Device, also sprich hier an der Stelle die Platte, wird gelockt, die Partitionstabelle wird neu eingelesen. Das Filesystem wird manchmal geprüft. Hier in dem Fall, also bei einer administrativen Verlagerung, müsste es eigentlich geprüft werden, weil es ja auf der anderen Seite sauber abgegeben wurde. Die Datenbank wird hochgefahren und schlussendlich wird der Webserver, der ja beide Komponenten, IP-Adresse und Datenbank benötigt, auf dem Endknoten wieder hochgezogen. Das gleiche passiert auch im Fehlerzustand. Unter Umständen aber fallen hier einige Aufräumungsarbeiten auf dem heruntergefallenen Server weg. Sprich, wenn jetzt Knoten A ausfällt, auf dem die Festplatte aktiv war, dann kann ich nichts mehr abräumen, dann kann ich kein Filesystem mehr anmounten und so weiter. Sprich, der Knoten, der das übernimmt, wird seine Probleme haben, der muss erstmal einen Filesystem-Check machen, ich hoffe, dass der durchgeht. Der wird unter Umständen auch dazu oder davor vor dem Problem stehen, die Festplatte auf der einen Seite ist noch gelockt, da gibt es diverse Fehlerzustände, die nicht ganz einfach sind und die auch teilweise die Open-Source-Software nicht ganz abfängt. Das Ganze nochmal in Grafik. Das sieht man nicht so gut. Bei mir auf dem Monitor ist es besser. Links oben der Zustand, beide Systeme sind aktiv und verfügbar. Der linke Server ist ein Webserver. Das heißt, habe ich hier irgendwo doch mal den Pointer oder sowas? Ah ja. Also es ist dann im Allgemeinen so, dass die Netzanbindung über virtuelle Interfaces gemacht werden, also zusätzliche IP-Adressen, die parallel zu dem zu der IP-Adresse des Knotens betrieben werden. Also hier hat man ein ETA0, hier hat man auch ein ETA0, hat irgendeine beliebige IP-Adresse und hier gibt es ein Alias-Interface, ETA01, was eine IP-Adresse hat, über die der Webserver angesprochen wird. Im Fehlerfall, sprich jetzt hier unten, ist zum Beispiel der Knoten A komplett ausgefallen. Durch diese ganze Logik, Entscheidungslogik, die eben hier die HA-Software in sich hat, wird entschieden, okay, ich muss jetzt umziehen und die IP-Adresse wird dann hier an den Knoten gebunden, also wird auch wieder ein Alias-Interface generiert und dann die ganze Software-Geschichte, die Ressource-Hierarchie hochgezogen. Wer sich dafür interessiert, also wie das nochmal intern funktioniert, was da auch notwendig ist, gibt es ja ein recht gutes Dokument, das PDF. Der Vortrag müsste dann ab übermorgen irgendwie auf der Homepage vom Linux-Tag auch verfügbar sein. Hier nochmal kurz eine Aufstellung, eine Tabelle. Produkte, kommerzielle Produkte, einfach um mal auf der linken Seite zu zeigen, welche Funktionalitäten da eine Rolle spielen können. Rapid IP Failover, sprich Übernahme von IP-Adressen im Sekundenbereich. Ist nicht ohne weiteres einfach. Mission Critical Linux NetGuard sagt, wir können das innerhalb von 0,04 Sekunden. Großes Fragezeichen von mir. Aber das sind Herstellerangaben, das sind Marketingangaben. Was halt auf alle Fälle wichtig ist, sind so SNMP Funktionalitäten, sprich, dass auch das System irgendwo an einer zentralen Stelle reporten kann. Ich habe jetzt mein System umgezogen oder da ist ein Dienst drunter gefallen, da ist eine IP-Adresse ausgefallen, sowas. Support von mehr als zwei Knoten, da sieht man schon, dass einige Systeme da angeblich 128 Knoten verwalten wollen. Und wenn man sich überlegt, dass das alles skriptbasierend ist oder größtenteils skriptbasierend ist, dann fragt man sich, wie die Skripts dann aussehen. Weil die sind nämlich hochkomplex, selbst im Zweiknotenfall. Und es gibt gute Gründe dafür, dass speziell jetzt hier die IBM-Lösung, die Nicht-Linux-IBM-Lösung, sprich das AXHCMP, nur bis 3 Knoten oder bis 5 Knoten zertifiziert ist. Weil dann innerhalb dieses Riesensystems zu entscheiden, welcher Knoten wirklich heruntergefallen ist, welcher Federzustand entstanden ist, ist wirklich nicht ganz einfach. Cascading Failover ist genauso eine Funktionalität, wo ich sage, wenn ich das brauche, habe ich irgendwas falsch gemacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel 5 Knoten, wenn der erste Knoten ausfällt, übernimmt der zweite, wenn der zweite Knoten ausfällt, übernimmt der dritte und so weiter. Sorry, wenn ich 5 Server vorhalten muss, um einen Dienst zu betreiben und dann Cascading Failover betreibe, dann habe ich in meiner Hardware oder in meiner Software ein Problem. Aber dann brauche ich nicht so eine Funktion in einer relativ teuren HA-Lösung. Also es kann schon manchmal Sinn machen, aber das als Argument, als Verkaufsargument, als notwendiges Verkaufsargument für ein Produkt anzupreisen, ist halt so eine Sache. Shared SCSI Support, das ist halt jetzt hier zum Beispiel ein Fall, da spielt einem die SCSI-Logik manchmal einen Streich. Ich greife, wie gesagt, von 2 Systemen auf einen Plattenturm. Einer aktiv, der zweite eigentlich sieht das System, nur greift es aber nicht an. Der aktive lockt diese Platte. In dem Fall, wo der stirbt, ist die Platte immer noch gelockt. Das zweite System kann die Platte nicht anziehen. Das ist ein Problem. Viele Software, HA-Software-Pakete gehen dazu, dieses SCSI-Locking generell nicht zu machen. Also sprich, die benutzen zwar die Platte, reservieren die sich aber nicht exklusiv und drücken innerhalb der HA-Software durch Semaphoren oder wie auch immer, dafür, dass das eben nicht von 2 Systemen gleichzeitig getan wird. Doch jetzt erstmal zu unseren Anwendungsszenarien. Ich meine, das ist ja das, was euch interessiert, wie man sowas umsetzen kann. Am Beispiel von einem Linux, Apache, MySQL, PHP-System. Ich glaube, das gängigste, was man so im Linux-Umfeld hoch verfügbar machen könnte oder würde. Die klassische Variante, und da sind wir jetzt wieder bei meiner Webserverform vom Anfang, besteht aus N Servern, 2 Server Minimum, denke ich, und dem vorgeschalteten Dispatcher. Muss nicht Hardware sein, weil die Hardware ist auch recht teuer, kann zum Beispiel dieser Piranha von Red Hat sein. Red Hat schreibt, dieses HA-Produkt ist ein Open-Source-Produkt, ist geeignet, um beliebige TCP-Dienste hochverfügbar zu machen. Das heißt, Webserver, FTP-Server, bisschen tricky, geht aber auch. Aber zum Beispiel Mail-Server, POP3-Server, IMAP-Server, so die Sachen, die man im täglichen Leben hat. Und man hat in dem Fall, in dem klassischen Fall, oftmals eine zentrale Datenbank. Die zweite Variante, wenn man um diesen Single Point of Failure, sprich zentrale Datenbank, drumherum will, geht dann davon aus, dass ich die Datenbank repliziere, also wirklich effektiv doppelte Datenhaltung betreibe. MySQL ist hier an der Stelle zu nennen. Die können mittlerweile eine Datenreplikation. Die funktioniert recht gut. Und sie ist sogar in der Lage, Multi-Master-Replikation zu machen. Das heißt, gibt dort Unterschiede. Man kann definieren ein Master, 2 MySQL-Datenbanken, ein Slave. Und auf dem Master wird immer nur geschrieben und erreicht diese Updates durch auf die 2 Slaves. Und die 2 Slaves werden von der Webserverform zum Beispiel produktiv genutzt, sodass die Updates immer verteilt werden und man dort auch so ein bisschen Load Balancing reinkriegt. Es ist genauso gut aber möglich, dass ich eben 2 Knoten installiere, MySQL darauf betreibe und in beiden Richtungen repliziere, also wirklich 2 Master habe. Die haben da so einen Mechanismus eingebaut, dass sie die Updates durchnummerieren. Und wenn dann eine Trennung von dem System existiert, dann ist natürlich der Fall, dass in beiden Systemen Updates reinlaufen, was bei Datenbanken zu Inkonsistenten führen kann, ist klar. Und wenn dann die Verbindung wiederhergestellt wird, wird entschieden, welche Variante ist denn nun aktueller bzw. gültiger, bzw. es werden die Updates auf beiden Seiten durchgeschoben. Muss man halt schauen. Ist sicherlich nur anzuraten, wenn auch die MySQL-Transaktion unterstützt. Das ist ja momentan immer so noch das Problem, dass die MySQL-Datenbank, also die klassische MySQL-Datenbank, keine Transaktion unterstützt, sondern nur mit diesem Add-on, mit diesen Sleepycat-Bibliotheken. Und dann die dritte Variante, die klassische im Sinne von Hochverfügbarkeit, dass man jetzt ein wirklich komplettes HA-System aufbaut, dass man sich zwei identische, vorzugsweise identische Knoten kauft, die mit dem Shared Storage versieht. Es muss nicht Fibre Channel sein, es kann Shared Storage, Shared SCSI sein, Vortex-Controller unterstützen zum Beispiel so ein Konstrukt, also die Adaptex zum Beispiel nicht. Und dass man eben auf dem einen Knoten den Webserver-Prozess Apache betreibt, auf dem zweiten die MySQL-Datenbank betreibt, alle Daten, sowohl dieses W3-Data-Verzeichnis vom Webserver als auch die MySQL-Datenbank liegt auf einem Shared Storage, und im Fehlerfalle, wenn ein Knoten wirklich mal komplett wegfliegen sollte, wird eben die Anwendung auf den jeweils anderen aktiven Knoten verlagert. Da laufen halt Apache und MySQL auf dem gleichen Knoten. In dem Moment, wo der Knoten wieder kommt oder durchgestartet ist, wird es halt dann wieder verteilt. Nur eines der möglichen Szenarien. Man kann das beliebig komplex machen, man kann sich da überlegen, was man da anders machen kann. Ist wirklich vom Anwendungsfall abhängig, vor allen Dingen auch von der Last der Anwendung. Ich meine, hier habe ich Active Standby, sprich, es läuft immer nur ein Webserver und eine Datenbank, aber auf verschiedenen Knoten. Es kann natürlich auch sein, dass ich sage, ich will zwei Webserver betreiben auf beiden Knoten, weil ich die Load nicht mehr abhandeln kann. Oder ich muss vielleicht noch ein drittes System herstellen, was meine primäre Datenbank ist, leistungsfähigere Maschine oder wie auch immer. Und im Fehlerfall kann es aber dazu führen, dass wenn der Datenbankserver stirbt, ich diese Datenbankinstanz auf einen der Webserverknoten mitbetreibe. So solche Konstrukte sind da sicherlich denkbar. Weitere Anwendungsfälle für Hochverfügbarkeit sind auf alle Fälle erstmal die Datenbankserver. Zum Glück, oder das, was uns das Leben hier an der Stelle einfach macht, sind die Datenbanksysteme sehr gut für hochverfügbare Cluster geeignet. Man muss da ein bisschen aufpassen, aber sowohl Oracle als auch DB2 und die Open Source Datenbanken MySQL, Postgres können recht einfach mit sowohl den Open Source als auch mit den kommerziellen Produkten hochverfügbar gemacht werden. E-Mail-Server ist genauso eine Geschichte. Wenn man nicht Partitionierung betreibt, also wenn ich sage, okay, ich habe 10.000 Mailboxen, 1.000 Stück auf dem ersten Server, 1.000 Stück auf dem zweiten, 1.000 Stück auf dem dritten, und mir es egal ist, wenn ein Server ausfällt und mal 1.000 Mailboxen nicht erreichbar sind, das mag in einem nicht kommerziellen Bereich oder im Hobbybereich, gut, da wird man nicht so viele Mailboxen haben, keine Rolle spielen. Aber wenn ich jetzt ein ISP bin und mich darauf spezialisiert habe, dass ich Mailboxen anbiete und ich gerade T-Online, AOL, Web.de oder so weiter heiße für Privatpersonen, sondern wenn ich diesen Dienst bewusst für kommerzielle Kunden anbiete, dann wird mir dieser Kunde den Vertrag nur unterschreiben, wenn ich ihm garantieren kann, meine Mailboxen sind, was weiß ich, 5 Minuten innerhalb einer Woche nicht verfügbar. Also wenigstens oder maximal 5 Minuten. So, und da muss ich mir was einfallen lassen, wie ich eben alle Mailboxen verfügbar halte. Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich sage, okay, ich habe mir irgendwo ein Shared File System oder Distributed File System oder wie auch immer und 10 Maschinen, die eben auf dieses Shared File System zugreifen, und dann kann mein Endserver ausfallen, aber die 9 anderen haben eben immer noch Zugang zu allen Mailboxen. Wo es ein bisschen kritisch wird hinsichtlich Hochverfügbarkeit, sind NFS-Server und Samba-Server. Problematik der offenen Files und offenen File-Handles auf dem Client. Ich meine, wenn der Server wegfällt, also beim NFS-Server ist es ein bisschen einfacher, beim Samba dadurch, dass der teilweise so Connection-Profile speichert, ist es nicht ganz so einfach, fliegt mir dadurch dieses File-Handle weg auf dem Client. Das heißt, ich muss unter Umständen, wenn ich das Dokument, Office-Dokument, in meiner Anwendung geöffnet habe, mit File Save As das File nochmal neu speichern. Aber wenn sich jetzt ein neuer anmelden wollte, wird er halt auf den zweiten Knoten redirected. Webserver hochverfügbar zu machen ist meistens nur ein Thema, wenn es in Richtung Application Server geht. Also wirklich mit Java und allem Schnickschnack und dann irgendwo noch Session-Informationen gespeichert werden. Einen klassischen Webserver, Apache-Webserver, werde ich nicht hochverfügbar machen, in dem Sinne, dass ich hier zwei Knoten und hin und her shiften, installiere, sondern werde ich eine Webserverform implementieren. Ist das Einfachste. Zwei Systeme, die, sage ich mal, auch den gleichen Datenbestand haben. Ich habe heute irgendwo gelesen, gab es einen Vortrag, Replikation von Dateibereichen mit Rsync. Und da kann man halt dafür sorgen, dass die beiden Systeme hinsichtlich Filesystem Inhalt gleich sind und da brauchen wir kein HA-System. Wo es halt wirklich wieder interessant wird, sind so E-Business-Projekte, ERP-Systeme, zum Beispiel SAP und natürlich auch eigene Anwendungen. Da werden wir halt relativ oft gefragt und da scheitert teilweise halt die Open Source, die mir zu wenig Möglichkeiten bietet, eine eigene Anwendung in so ein HA-Szenario zu integrieren. Die kommerzielleren Produkte haben dann oftmals eine API, wo man dann so eine eigene Anwendung noch mit in dieses System da integrieren kann. Last but not least, ein kleiner Ausblick. In meiner derzeitigen beruflichen Tätigkeit, das ist im Labor in Böblingen, im IBM-Labor, haben wir sehr verstärkt Briefings mit Kunden, die Hochverfügbarkeit fordern. Und zwar ist abzusehen, oder es ist eindeutig merkbar, dass eben der Einsatz von Linux in Mission-Critical, in Anführungsstrichen, Bereichen zunimmt. Speziell auch unter dem Gesichtspunkt Kosteneinsparung. Da gibt es Firmen, die verabschieden sich von 10 NT-Servern oder sagen wir mal von 10 Novell-Servern und implementieren das in dem gleichen Atemzug nur auf 2 Samba-Servern. Also neben der Migration von einem System X zum System Y versuchen die auch die Komplexität des Systems zu reduzieren und das meinetwegen nur auf 2 Systeme zu bringen. So, da habe ich aber erstmal wesentlich mehr Storage an diesem System. Vielleicht hatte der NT-Server oder der Novell-Server jeweils 100 GB Storage. Wenn ich das 10 zu 2 migriere, habe ich auf dem Linux-System auf einmal 500 GB oder 1 Terabyte Storage. Wenn mir da wenn mir dann die Maschine runterfällt und ich ein Filesystem habe, was kein Journaling unterstützt, habe ich ein Filesystem-Check von 3,5 Stunden, da hätte ich auch die alten Server stehen lassen können. Haben wir schon gehabt. Also wir haben da so Proof of Concepts gemacht, um nachzuweisen, dass es keinen Sinn macht, so zum Beispiel Extended 2 Filesysteme zu benutzen. Man muss halt dem Kunden teilweise auch einiges zeigen. Wo es sehr starkes Wachstum gibt, ist im SAP-Bereich. SAP ist zum Glück eine Anwendung, die für sich genommen eine sogenannte Transaktionsdomain ist. Das heißt, die sorgen innerhalb der Anwendung dafür, dass das System konsistent bleibt. Es gibt ein paar Teile vom SAP, zum Beispiel der Datenbankserver und einige dieser Masterprogramme, die sehr kritisch sind. Die lässt man zuweilen auch noch auf klassischen Unix-Systemen. Und es gibt die Application-Server, also die eigentlich die Arbeit machen. Die sind redundant und so weiter. Und innerhalb dieses Gesamtsystems ist es aber gesichert, aus Anwendungssicht gesichert, dass Transaktionen sauber durchgehen. Und wenn eine Maschine abstirbt, passiert da kaum was. Das ist so ein Fakt. Wir merken ganz deutlich, dass auch der Markt für Hochverfügbarkeit wächst im Linux-Bereich. Also es ist speziell auch für Studenten sicherlich ein Thema, sich damit zu beschäftigen. Was ein teilweise großes Problem ist, ist, dass die Anforderungen eben durch so eine Konsolidierung oder Integration von 10 zu 2 oder 10 zu 5 einhergeht mit wachsenden Anforderungen an die Hardware. Wer schon mal Linux-SMP-Systeme unter die Finger bekommen hat, also sprich Multiprozessor-Systeme, wird festgestellt haben, dass bei 4 und wenn es ganz teure Systeme waren, bei 8 CPUs Schluss ist. klassische Unix-Systeme, sowohl von Sun als auch von HP als auch von IBM, die gehen halt schon in ihre Bereiche 24 CPUs, 32 CPUs. Und da sind noch einige Verbesserungen im Linux notwendig. Was meiner Meinung nach, und da geht die IBM auch so in die Richtung zum Glück, wichtig ist, die Interaktion von, in Anführungsstrichen, doch relativ billiger, sprich Intel-Hardware, mit dem HA-System oder mit den Anwendungen zu verbessern. Ich hatte anfangs gesagt, es ist ein Problem, selbst zu erkennen, ob bei einer Netzwerkkarte das Kabel gezogen wurde, sprich Linkdown. Diese Rückmeldung oder dieser Fehlerzustand bekommt der Gerätetreiber relativ zeitnah mit, protokolliert es über Syslog, also Kernel Messages, aber dann ist gut. Ich meine, man könnte jetzt natürlich dahergehen und sagen, meine HA-Software liest die Syslog-Messages mit, parse die und immer dann, wenn mal ein Linkdown kommt, erkenne ich sofort relativ schnell, da ist ein Kabel gezogen. Könnte man machen. Aber dann bin ich immer nur reaktiv. Also ich muss schauen, wo kriege ich meine Informationen her, wo muss ich die parsen und so weiter. Viel günstiger wäre es natürlich, wenn mir die Hardware oder beziehungsweise der Gerätetreiber sofort durch eine API nach oben, sprich in die Anwendung, diesen Fehlerzustand meldet. Da kommen wir wieder in Richtung Systems Management. Also wenn der mir sagen kann, du, deine Festplatte hat ein SCSI-Timeout und das nicht bloß im Syslog lockt. Oder du, ich, Netzkarte, habe jetzt ein Link-Problem. Man könnte da beliebig viele Konstrukte formen. Dann wäre das natürlich günstiger. Dann könnte ich proaktiv reagieren und könnte man eine Methode implementieren, die diese Fehlerzustände einfach aufschnappt und dann entscheidet, was muss ich in diesem Fehlerzustand machen oder in diesem Fehlerfall machen. Ein bisschen in die Richtung geht bei uns da dieses Projekt ELISA. Die kombinieren zwei Technologien, für meine Begriffe relativ gute Technologien. Eine aus der Unix-Welt. Da gibt es im AIX sogenannte Resource-Controller. Das ist genau so eine Schicht, wie ich gerade eben demonstriert habe, dass die Hardware und so eine Art Controller-Instanzen, also Software, Hand in Hand gehen und sofort merken, da wackelt ein RAM-Modul, da ist ein Netzkartenproblem, da ist ein Festplattenproblem und da diesen Status zur Verfügung stellen. Und aus einer anderen Richtung, sprich von den Großrechnern, Systems Automation, kommt mehr oder weniger die Entscheidungslogik. Weil auf den Großrechnern ist es momentan so, da habt ihr nicht bloß eine große blaue IBM-Kiste, sondern meistens eine riesengroße Form, recht teurer Maschinen, Großrechner, die in so einem Parallel-Sysplex, nennt sich das, das ist wie ein Cluster aus Großrechnern geschalten sind. Und innerhalb dieses Großrechnerkomplexes werden, sage ich mal, 1600 Anwendungen betrieben, Host-Anwendungen, keine Linux-Anwendungen. Und die werden zentral kontrolliert. Da wird ein zentrales Load Balancing gemacht, also die Anwendungen ziehen auch um, wenn eine Maschine runterfällt oder wenn sie runtergefahren wird oder wenn irgendein Fehlerzustand passiert oder wenn auf dem System die Load irgendwie entsprechend hoch geht und entschieden wird, ach, da hinten in der Ecke, da steht noch eine Maschine, die ist ein bisschen unbenutzt, dann zieht die Anwendung komplett transparent von dem Endanwender um. Und die zwei Technologien, die versucht man jetzt bei diesem Projekt ELISA zu kombinieren. Auf der einen Seite dafür Sorge zu tragen, dass die Intel-Hardware oder der Gerätetreiber für Intel-Hardware Fehlerzustände liefert und auf der anderen Seite diese Entscheidungslogik von dem Host, das ist ein Expertensystem, dann miteinander verheiratet. Einfach um zu erreichen, dass Fehler schneller erkannt werden und dass größere Systeme managebar sind, also mehr als zwei Knoten zum Beispiel. Und es ist nicht skriptbasierend, das ist der Riesenvorteil. Also die haben dann so Entscheidungslogik, da kann man definieren, Anwendung A, Anwendung B. Anwendung A darf mit Anwendung B nicht auf dem gleichen Rechner laufen. Oder Anwendung A und B müssen zusammen auf einem Rechner laufen. Das ist die Regelbasis, die gibt es noch ein bisschen größer. Und das System entscheidet dann selbsttätig anhand von den verschiedenen verfügbaren Ressourcen, wo die Anwendung dann läuft. Und was ein nicht nur ein Problem im Hochverfügbarkeitsbereich ist, ist sicherlich die Verbesserung von Grundfunktionalitäten im Linux. Ich meine, im letzten Jahr, das hat sicherlich jeder von euch mitbekommen, vielleicht auch ein bisschen mitgefiebert, haben wir Verbesserungen hinsichtlich Journaling-File-Systeme erlebt. ReiserFS ist ja schon seit ewigen Zeiten im SUSE drin. X3-File-System ist jetzt eigentlich auch im Kernel ordentlich drin. Das heißt, für einen Knoten, für eure Server, die ihr vielleicht so zu Hause stehen habt, oder Linux-Maschinen, könnt ihr schon mal auf ein Journaling-File-System setzen. Es ist nicht mehr mit, was weiß ich, wie viele Minuten File-System-Check und Fiebern, nur wird man das File-System grob sein oder nicht, verbunden, wenn doch mal Stromausfall ist oder so. Weil, ich meine, wer von euch hat eine USV zu Hause? Die gleichen Technologien sind aber genauso wichtig im normalen Unix-Umfeld, im Produktionsumfeld. Ich kann es mir nicht leisten, wenn ein News-Server auf einem Extended-2-File-System läuft, stirbt und wenn er hochkommt, nichts mehr da ist. Ja, das sind so grundlegende Funktionalitäten, die wesentlich verbessert werden momentan. Und das halt immer mit dem Hintergrund, dass solche Funktionalitäten möglichst transparent gegenüber vom Client sind oder gegenüber der Anwendung sind. Es darf halt nicht sein, dass ich für ein spezielles File-System irgendwie speziell programmieren muss. Wäre sinnlos. An der Stelle bin ich erstmal soweit durch mit meinem Vortrag. Wie gesagt, Hochverfügbarkeit ist ein Thema. Ja, hat jemand das Zitat des Tages erkannt? Ist leider so. Gilt gemeinhin auch für Hochverfügbarkeitsanwendungen. Backups brauchen wir nicht. Wir haben doch ein RAID-System. Könnte ich genauso gut schreiben, Backups brauchen wir nicht. Wir haben doch ein HA-System. Gibt es wirklich Kunden, die sowas meinen? Und da ist halt auch neben der technischen Aufklärung natürlich auch noch ein bisschen politische Aufklärung notwendig, warum das nicht so sein kann. Ja. Fragen dazu? Erfahrungen? Hat jemand von euch schon mal HA-Systeme implementieren müssen? Oder ist schon mal in die Verlegenheit gekommen, sowas gut gebrauchen zu können? Nee? Doch? Also ich meine, man fängt halt meistens so bei Webservern an. Wenn es darum geht, selbst im kleinen und mittelständischen Bereich tummeln sich ja jetzt Lösungen, Shop-Systeme, also Bestellsysteme. Dann ist es schon wünschenswert, dass dieses System verfügbar ist. Ja. File-System-Bereich ist halt auch immer so eine Sache. Ich hatte vorhin bei Software noch einen Punkt. File-Systeme. File-Systeme ist in dem ganzen Bereich sehr wichtig. Und da geht die Streubreite eben von Journaling-File-Systemen, X3, ReiserFS, XFS und den entsprechenden Funktionalitäten, die so ein File-System bieten muss, heute, zum Beispiel ACL-Support, weil ein File-System ohne ACL-Support ist teilweise im Bereich Samba schon nicht mehr einsetzbar. Geht dann über Distributed File-Systeme. Also ich bin momentan dabei, so eine AFS-Zelle zu implementieren, eben um mal zu checken, ist das für Hochverfügbarkeit eine Methode, zum Beispiel für eine Webserverform, um ein File-System bereitzustellen, wo N Webserver darauf zugreifen können. Vielleicht nicht schreibend, aber lesend, eben durch dieses Caching dann. Aber damit ich irgendwo eine zentrale Stelle habe, wo ich Daten einkippen kann und ich mich nicht kümmern muss, dass das repliziert wird. Und dann geht es natürlich weiter über wirklich echte Shared-File-Systeme. Das heißt, N-Server stellen Plattenplatz bereit in so einer Art netzwerkweiten oder zumindest clusterweiten Logical Volume Manager. Das ist nämlich nichts anderes. GBFS, da hat man Serverknoten, die stellen ihren lokalen Storage zur Verfügung in so einer Art Logical Volume Manager, sorgen auch dafür, dass Kopien existieren, sprich Replikation, und die Anwendung, das ist ein ganz normales File-System dann von der Client-Seite aus, greift da drauf zu, und wenn einer der Server wegfällt, macht das überhaupt nichts. Also auch die ganzen offenen Files und so, die Geschichten, die sind da transparent zugreifbar. Das ist natürlich die höchste Qualität einem in Form von einem Filesystem. Kostet aber leider auch ein bisschen was. Das sind so Funktionalitäten, die abseits von hochverfügbaren Anwendungen, so Clustern wie hier, ganz einfach notwendig sind, um Produktivsysteme aufsetzen zu können. Ob das eine Mail-Server komplex ist, weil schon bei was weiß ich, 10.000 Mailboxen, die man schnell mal erreicht, kann man das nicht mehr über einen Server realisieren. Ja. Wir hatten, ich meine, vielleicht noch, haben wir noch ein bisschen Zeit, nochmal einen Schwank aus einer Zeit, wo Linux noch nicht so weit war. Wir haben nicht ganz vor einem Jahr, genau, voriges Jahr im Frühjahr, haben wir für eine Telekommunikationsfirma hier in Deutschland, ist immer so ein Buchstabe T, haben wir die Aufgabe bekommen, auf dem Großrechner 2 Millionen Mailboxen zur Verfügung zu stellen. Mit Linux. So. Probleme, die da erwachsen. Erstmal Großrechner. Großrechner hat eine ganz dumme Angewohnheit. Und zwar habe ich einen Host, Mainframe, und die sind plattenlos, die Systeme. Sprich, man hat irgendwo in der Ecke ein Storage-Subsystem, ob das EMC von EMC ist oder von IBM, diese Enterprise Storage Server, die haben, sage ich mal, 1 Terabyte, 15 Terabyte Storage. Dem Linux-Guest wird dieser komplette Storage in 2,3 Gigabyte Platten angeliefert. Das sind noch die guten alten Zeiten, wo es Minidiscs gab. Das heißt, der Storage, der in diesem Storage-Subsystem eigentlich als großer Block verfügbar ist, wird durch diese Host-Protokolle wirklich in 2,3 Gigabyte Platten dargestellt. Das heißt, ich muss erstmal unten im Linux mit dem Logic ein Filesystem oder eine Partition oder wie auch immer, Logic Volume erzeugen, geeigneter Größe. Und selbst wenn ich ein Filesystem größer 250 Gigabyte benötige, könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Platten das sind in dem Logic Volume Manager. Der ist ins hochgradig um die Ohren geflogen im ersten Versuch. Da hat also Systena recht, also Systena ist ja der Hersteller oder die Firma, die den Logic Volume Manager programmiert. Hat da einiges noch tun müssen. Aussage war, sorry, wir haben nur mit 250 Gigabyte testen können, mehr hatten wir nicht. Sind aber immer so solche Sachen, die wir als IBM speziell im Großrechnerbereich merken. Okay, war das Problem ausgestanden, wir hatten also unsere Filesysteme zur Verfügung, leider nur X2, weil ReiserFS ist sehr auf Intel-Architekturen programmiert. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt kein Journaling-Filesystem, mussten X2 nehmen. Dann hatten wir 2 Helpers. Also so ein Host kann man in 16 logische Teile zergliedern. Kann man sagen, so viel RAM hat die Kiste, also diese Box, diese Helper, dann auch noch diese IO-Controller und so weiter. Und da hatten wir wirklich uns eine schöne, große Linux-Helper konstruiert mit 8 GB RAM und auch den Gigabit-Ethernet-Controllern. Und da hatten wir einen LDAP-Directory, also einen LDAP-Server drin. Und in Porkmail, Postfix, sorry. Also sprich schon ein System, was bekanntermaßen gut skaliert. Wir haben kein Qmail genommen. Und Sendmail scheidet ja wegen Skalierung an der Stelle schon ein bisschen aus. Leider, muss ich dazu sagen, weil das hat auch seine Vorteile. Okay, jetzt stellt man sich vor, Großrechner, Gigabit Ethernet Interface, davor geschalten einen Switch, Francisco, 10-100 Eingänge, sprich wir haben 8 klassische Intel-PCs genommen als Lastgeneratoren, über 10-100 Megabit angebunden, das heißt wir haben knapp 800 Megabit Traffic generiert und das Gigabit Ethernet auf der anderen Seite Richtung Host ganz gut ausgelastet damit, 400 Connects pro Sekunde. Ziel waren wohl 350 oder so. Mit 400 haben wir es getestet. Als erstes ist uns die Kiste gleich erstmal stehen geblieben. Ja, das sind ein paar Effekte dabei. Haben wir auch lernen müssen. Ich meine, in so einer Größenordnung macht man ja nicht täglich irgendwelche Proof of Concepts, wie es bei uns so schön heißt, also Testinstallation. Was war passiert? Erstmal, die Anzahl der Prozesse, die auf dem Linux laufen, schnellt natürlich in die Höhe. Das heißt, der Load geht explosionsartig nach oben und man hat den Fall, ich habe einen LDAP-Prozess mit ein paar Threads gegenüber 1000 Mail-Prozessen. Und jeder dieser Mail-Prozesse muss mindestens 2 LDAP-Anfragen generieren. Sprich, die Scheduling ist uns komplett zusammengebrochen. Ja, das passiert dann aber bloß, wenn man in solchen Größenordnungen mal so einen Test macht. Zweiter Ansatz war, LDAP-Server in eine LPAR, Mail-System in eine andere LPAR. Dann haben wir wieder geschossen. Dann ist die Kiste wieder stehen geblieben. Relativ schnell. Ja, was war dann passiert? Alle Verbindungen, die wir von außen genommen haben, also SMTP-Verbindungen, POP3-Verbindungen, IMAP-Verbindungen, sind ja TCP-Verbindungen. So. TCP-Verbindungen haben zuweilen die Eigenschaft, dass sie nicht sauber abgebaut werden. Sprich, dieser Status innerhalb der TCP-Tabelle, sage ich mal, Socket-Tabelle, steht auf TCP-FIN oder TCP-FIN2 für ein paar Sekunden. Wir haben aber nur 65.000 Ports in der Maschine. Ja? Oder sagen wir mal 65.000 minus die 1024 für den Root. Ja, die Tabelle ist uns einfach vollgelaufen innerhalb von kürzester Zeit. Sprich, was ich damit sagen will, ist, selbst mit hochskalierbarer Hardware, wie die 390 nun mal ist, stoße ich an Implementierungsgrenzen. Das sind entweder Filesystem, Skalierungsprobleme oder Grenzen, eben, dass der Logical Volume Manager halt nicht x-tausend Platten akzeptiert. Das wird demnächst in der nächsten Host-Generation auch anders gelöst. Dass Linux unter Umständen ein Scheduling-Problem innerhalb der Prozesswarteschlange kriegt. Dass ich ein Unix-System, und da ist Linux sicherlich nicht, oder steht Linux nicht alleine da, das würde mit jedem anderen Unix-System genauso passieren, dass ich so ein Unix-System nicht mit beliebig vielen Requests von außen beschießen kann. Sprich, bei so einem Anwendungsszenario werde ich selbst auf einem zentralisierten Host dazu kommen, dass ich zum Beispiel 10 Mail-Server-Instanzen fahre, die aber dann zentral auf einen Datenstore, sprich auf diesen Mail-Bereich zugreifen müssen. Und da kommt man halt wieder zu dem Bereich, man braucht Shared-File-Systeme, man braucht HA-Lösungen, man braucht eine Art von zentraler Benutzerverwaltung, LDAP-Directory. Ich meine, das LDAP übernimmt immer Replikationen und solche Spielereien. Das heißt, ich kann da auch mehrere Instanzen fahren. Aber das sind so alles solche Stellen, wo man dann relativ schnell merkt, leider relativ schnell merkt, oh, bei Zentralisierung habe ich mit Unix, Klammer auf, Linux, Klammer zu, ein Problem. Das ist also nicht ein Linux-Problem, sondern es ist ein Unix-Problem. Und da fehlen halt also diese Technologien und die sind momentan aus dem Entstehen. Macht nichts. Ich hoffe, dass der eine oder andere doch eine Information mitgenommen hat, die er brauchen konnte. Und ja, dann noch viel Spaß in den letzten paar Stunden, die ihr hier seid. Und hoffentlich bis nächstes Jahr.